Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus aktuellem Anlass schiebe ich ab heute eine lockere Reihe über das Thema Erfüllung biblischer Prophetie ein. Und wir lesen dazu aus Lukas 21, die Verse 20 bis 28. Lukas 21, die Verse 20 bis 28. Da sagt Jesus: Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass eine Verwüstung herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe in die Berge, und wer drinnen ist, der entweiche daraus, und wer auf dem Lande ist, der gehe nicht hinein, denn das sind Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und Zeugenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über diesem Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden werden Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres unter Wasserwogen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Am letzten Sonntag hatte ich gesagt, im Moment deutet vieles darauf hin, dass die globalen antichristlichen Eliten das Coronavirus, das sie möglicherweise selbst zu diesem Zweck freigesetzt haben, nutzen, um die nächsten Schritte zu einer totalitären antichristlichen Weltherrschaft einzuleiten. Sollte dies so sein, könnte der Tag der Entrückung sehr nah vor der Tür stehen. Es gilt verstärkt, unsere persönliche Beziehung zum lebendigen Gott zu klären und persönliche Gewissheit zu haben, dass wir dabei sind, wenn die Entrückung der Gläubigen stattfindet. Wir wissen weder Zeit noch Stunde, aber die Zeichen verdichten sich, dass wir diesem Tag mit der Corona-Krise einen großen Schritt näher gekommen sind. Viele schauen in diesen Tagen zusätzlich zu den Nachrichten im Fernsehen und in der Zeitung ins Internet, um sich dort ergänzende Informationen zu holen. Sie wollen genauer wissen, wie sie die derzeitigen Ereignisse einzuordnen haben. Und das ist gut und richtig. Noch wichtiger allerdings als der Blick ins Internet ist der Blick in die Bibel. Denn der sorgt für ein tiefgreifendes Verständnis des ganzen Geschehens. Zwar ist auch das andere nicht unwichtig, aber es ist doch immer noch eine relativ oberflächliche Betrachtung. Das Eigentliche dessen, was hier geschieht und worauf wir uns vorbereiten müssen, offenbart uns allein Gott in seinem Wort. Und deshalb wollen wir ab heute im Rahmen einer aktuell eingeschobenen Predigtreihe unseren Blick auf die biblische Prophetie richten und damit auf das, was der allmächtige Gott uns in seinem Wort für diese und die kommende Zeit vorhersagt. Nüchternheit tut dabei Not. Die biblische Prophetie ist einerseits beeindruckend klar und so vielfach nachweisbar erfüllt, dass allein diese Tatsache Grund für jeden denkenden Menschen sein sollte, dem Wort Gottes zu vertrauen und sein Leben in die Hände unseres Herrn Jesus Christus zu legen. Die biblische Prophetie ist andererseits aber zugleich sehr komplex und dadurch, dass sie häufig in bildhafter Sprache ergeht, im Detail oft nicht einfach zu deuten. Das heißt, für Ausleger Maß halten. Beim Wort bleiben und nicht ins Blaue hinein spekulieren. Um für diejenigen einen Einstieg zu bieten, die sich bisher noch nicht intensiver mit biblischer Prophetie befasst haben, beginnen wir heute mit dem Blick auf bereits erfüllte Prophetie. Denn wenn der Mensch erkennt, wie unglaublich präzise sich biblische Prophetie schon in der Vergangenheit erfüllt hat, wird in ihm die Erkenntnis wachsen, dass auch das, was Gottes Wort für die Zukunft vorhersagt, in exakt derselben Präzision und Zuverlässigkeit eintreffen wird. Gott hat uns wichtige Dinge in seinem Wort vorhergesagt, damit wir uns auf das, was kommt, zumindest ein Stück weit innerlich vorbereiten können. Wir müssen dann auch keine Angst haben vor erschreckenden Ereignissen, weil wir wissen, sie müssen nach Gottes Willen geschehen. Als Gerichte Gottes über eine gottlos gewordene Menschheit. Aber wenn diese Dinge eintreffen, ist die Entrückung der Gemeinde und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nicht mehr fern. Deshalb ist es ganz wichtig, dass für uns über allem das Wissen steht, dass wir gerade Lukas 21 gehört haben, wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dass möglichst jeder weiß, dass auch er zu den in Jesus Christus Erlösten gehört, die bei der Entrückung der Gemeinde mit dabei sein werden. Das ist das Hauptziel aller meiner Verkündigung des Wortes Gottes. Und dass jeder, der dieses Wissen für sich noch nicht hat, durch eine klare Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus zu diesem Wissen kommt. Dazu möge auch diese Predigt beitragen. Die Erfüllung biblischer Prophetie ist ein zutiefst faszinierendes Gebiet. Wir können lesen, wie vor Tausenden von Jahren in der Bibel bestimmte Ereignisse vorhergesagt wurden. Dann schlagen wir heute unsere Geschichtsbücher auf oder unsere Zeitung und sehen, wie die Prophetie der Bibel Geschichte geworden ist und Geschichte wird in unseren Tagen. Wir leben heute in der Zeit, in der sich in ganz besonderer Dichte und Eindeutigkeit Dinge ereignet haben und ereignen, die Gott in seinem Wort für den letzten Abschnitt dieser Weltzeit angekündigt hat, für die sogenannte Endzeit. Mit dem Begriff Endzeit ist nicht die Rede vom Ende dieser Welt, sondern davon, dass unser Herr Jesus Christus am Ende dieser Weltzeit, dieses Äon sichtbar wiederkommt, um auf dieser Erde sein tausendjähriges Friedensreich zu gründen. Erst danach kommt das Ende dieser Erde und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der wir hoffentlich dann alle mit dabei sein werden. Der Begriff Endzeit meint unter anderem, dass die Zeit der Entscheidung für uns Menschen zu Ende geht. Gott hat uns Menschen ja geschaffen, um mit ihm in einer persönlichen Beziehung zu leben. Darauf bin ich in der ersten Predigt zur biblischen Heilsgeschichte am 9. Oktober 2016 unter dem Thema Gottes wunderbare Fürsorge eingegangen. Interessenten finden diese Predigt unter dem entsprechenden Datum im Predigtarchiv unserer evangelischen Freikirche Riedlingen oder unseres Netzwerks Bibeltreuer Christen Jakob Czarnke e.V. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Aber durch die Sünde hat der Mensch diese Gemeinschaft zerstört. Er hat Gott nicht vertraut, seinem Wort nicht gehorcht und musste deshalb den Garten Eden, den Ort der persönlichen Gemeinschaft mit Gott, verlassen. Er wurde hinausgetrieben. Dann hat sich Gott viele Jahre später das Volk Israel berufen, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er wollte an diesem Volk beispielhaft zeigen, wie ein Volk unter dem Segen Gottes leben kann, wenn es auf Gott vertraut und seinem Wort gehorcht. Leider hat das Volk Israel darin total versagt. Deshalb sandte Gott nach vielen Propheten, durch die er sein Volk zur Umkehr rief, schließlich noch seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der kein anderer ist als der menschgewordene Gott, Jahwe selbst. Gott selbst kam in diese Welt, um sich für unsere Sünden ans Kreuz schlagen zu lassen. Er nahm unsere Schuld und sein Zorngericht über unsere Schuld auf sich, damit alle Sünde dieser Welt bestraft ist, wie es seine göttliche Gerechtigkeit erfordert. Weil sein eigenes Volk ihn abgelehnt hat, wurde es aus dem verheißenen Land vertrieben und zerstreut unter alle Völker der Erde. Die Zeit Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel pausiert von da an im Prinzip und es beginnt die Zeit der Nationen. Die Zeit, in der Gott die Menschen aller Völker einlädt, wozu er seit Abraham sein auserwähltes Volk berufen hatte, nämlich ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben und ihm zu gehorchen und damit unter seinem Segen zu leben, heute und in Ewigkeit. Seither ergeht das Wort Gottes zu allen Menschen der Erde und ruft sie zur Umkehr. Weg von einem Leben ohne ihn und hin zu einem Leben im Vertrauen und in der Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Die Bibel nennt diesen Zeitraum auch die Zeit der Gnade. In dieser Zeit will Gott nicht, dass Menschen aufgrund ihrer Sünde umkommen. Das ist ja auch grob unnötig, denn Gott hat ja die Strafe für unsere Sünde schon getragen. Jeder braucht nur zu kommen ohne eigene Leistung. Die Tür ins himmlische Vaterhaus steht sperrangelweit offen. Aber diese Zeit der Gnade wird zu Ende gehen. Das meint der Begriff Endzeit. Die Menschen werden sich immer mehr von Gott und seinem Wort abwenden. Das Böse, Lüge, Täuschung und Verblendung werden in unvorstellbarem Maß überhand nehmen. Das ist exakt das, was wir seit einigen Jahren erleben. Ich bin eigentlich jeden Tag aufs Neue entsetzt, was für ein Geist der Lüge auf der einen und ein gewaltiger Geist der Verblendung auf der anderen Seite unter den Menschen dieser Tage herrscht. Wahrhaftigkeit und Erkenntnis sind Mangelware geworden. Das Böse tobt sich immer weiter aus. Und das Böse wird dabei so totale Ausmaße annehmen, dass Gott diese Zeit am Schluss noch verkürzt und diejenigen, die zu ihm gehören, durch die Entrückung von dieser Erde wegnimmt, damit nicht auch die Auserwählten am Ende durch diese Macht des Bösen noch verführt werden. So gewaltig wird diese Macht sein. Im Reich des Antichristen, der dann eine weltweite offene Empörung gegen Gott anführen wird, wird das Böse zur ultimativen Gerichtsreife auswachsen. Und nach Gott sei Dank nur wenigen Jahren der totalen Herrschaft des satanisch Bösen auf dieser Erde, wird Christus dann sichtbar wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Er wird den Antichristen und seine Anhänger durch sein machtvolles Wort vernichten und Satan für 1000 Jahre in den Abyssos werfen. Nach einer rund 2000-jährigen Unterbrechung nimmt Christus dann die Geschichte mit seinem Volk Israel wieder auf. Das sagt Jesus auch ganz deutlich in den gehörten Versen Lukas 21, wenn er sagt: Und sie werden weggeführt werden, fallen durch die Schärfe des Schwertes, gefangen, weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Jetzt sagt er aber nicht bis in alle Zeit und Ewigkeit, sondern diese Zeit, dass Jerusalem zertreten wird von den Heiden, ist begrenzt. Nämlich durch die Zeit der Gnade, bis die Zeit der Heiden erfüllt sein wird. Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, sagt die Bibel an anderer Stelle. Und dann wendet sich Gott seinem eigenen Volk wieder zu. Darin lässt die Bibel überhaupt keinen Zweifel. Das kann auch nicht anders sein, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, sagt Gott in seinem Wort, Römer 11, Vers 29, ganz ausdrücklich im Blick auf das Volk Israel. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und deshalb muss er um seiner Treue und seines heiligen Namens willen sein auserwähltes Volk auch an das Ziel seiner Berufung bringen. Gott gibt auch mit seinem Volk Israel nicht irgendwann verzweifelt auf. Er bringt dieses Volk zum Ziel. Im tausendjährigen Reich wird das Volk Israel dann so unter der Herrschaft Christi leben, wie Gott es von Anfang an haben wollte. Als ein lebendiges Zeugnis der Liebe und Fürsorge Gottes für die Völker der Erde. Soweit ein kurzer biblischer Grobabriss der Ereignisse, damit wir den Rahmen sehen, den Spannungsbogen, in dem die bereits erfüllte biblische Prophetie einzuordnen ist und dann auch in den weiteren Predigten, was in nächster Zeit auf uns noch zukommt. Es würde nun unzählige Stunden füllen, die vielen Prophetien im Alten Testament aufzuzählen, die schon in Erfüllung gegangen sind. Ich will mich deshalb auf einige Beispiele von heilsgeschichtlich zentraler Bedeutung konzentrieren. Einer der bedeutendsten Propheten des Alten Testaments war Daniel. Er lebte vom Ende des 7. bis weit ins 6. Jahrhundert vor Christus hinein. Sein Zeitgenosse, der Prophet Hesekiel, erwähnt Daniel dreimal und rühmt seine außergewöhnliche Weisheit. Daniel sieht in den Kapiteln 2, 7 und 8 die vier großen Weltreiche voraus. Also Daniel ist der Prophet, der auch ganz besonders viel im Blick auf die Heilsgeschichte, auf die Geschichte der Menschheit und die Heilsgeschichte insgesamt bis ganz zum Ende der Zeit gesehen hat. Er sieht also die vier großen Weltreiche voraus, die gerade zu seiner Zeit mit dem neubabylonischen Weltreich des Königs Nebukadnezar begonnen haben, ist das erste. Er weiß vom zweiten, dem noch kommenden Weltreich der Meder und Perser. Er weiß auch vom dritten, dem Reich der Griechen. Er weiß von Alexander dem Großen und der atemberaubenden Geschwindigkeit, mit der dieser sein Reich erobern wird. Er weiß vom Zerbruch dieses Reichs in vier Diadochenreiche. Und er sagt das kommende vierte Weltreich der Römer voraus. Und darüber hinaus sieht er in Daniel 2, zugleich nicht nur über Jahrhunderte, sondern über Jahrtausende hinweg in die ferne Zukunft, wenn der Fels Christus kommen und die Reiche dieser Welt zerschlagen und zermalmen wird, um sein eigenes Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten. Und dabei sind zum Beispiel seine Vorhersagen in Kapitel 11 über die Zeit vom Perserkönig Kyros bis zu Antiochus Epiphanes dem IV., eine Spanne, die immerhin rund 4 Jahrhunderte umfasst, so exakt und so präzise eingetroffen, dass sich die bibelkritische Theologie nicht anders zu helfen weiß, als zu behaupten, Daniel habe erst im 2. Jahrhundert vor Christus gelebt. Weil es ja unmöglich sein kann, dass jemand so genau über so viele Jahrhunderte im Voraus Dinge vorhersagen kann. Es gibt geschichtlich aber überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Daniel im 6. Jahrhundert, 4 Jahrhunderte vorher, gelebt hat. Zu behaupten, Daniel habe erst im 2. Jahrhundert vor Christus gelebt, ist schlicht ein Akt des Unglaubens, der es sich zur Voraussetzung gemacht hat, nicht zu glauben, dass ein allmächtiger Gott ist. Nicht zu glauben, dass dieser die Erde geschaffen hat und Wunder vollbringen könnte. Und dann eben auch nicht zu glauben, dass dieser allmächtige Gott durch seine Propheten zuverlässig kundtun könnte, was in Zukunft geschehen wird. Wenn wir heute auf große Teile unserer Kirchen und freien Gemeinden sehen und die sogenannte Theologie und Lehre, die dort getrieben wird und herrscht, dann müssen wir wissen, das ist weithin eine Theologie, wörtlich eine Lehre von Gott, die es sich zur Denkvoraussetzung gemacht hat, davon auszugehen, dass es keinen Gott gibt. So völlig absurd, widersinnig und verrückt sich das anhört, genau so ist es. Der ganz, ganz große Teil unserer heutigen Theologen betreibt die Lehre von Gott so, als unter der Voraussetzung, dass es keinen Gott gibt. Erst wenn wir das begriffen haben, können wir auch begreifen, worin der Grund, der tiefere Grund für die dramatischen Fehlentwicklungen unserer heutigen Zeit ist. Wenn von Gott noch die Rede ist, ist in der Regel ein selbstgezimmerter Götze gemeint, den man sich nach seinen eigenen Gedanken entworfen hat, aber man redet und glaubt nicht mehr an den lebendigen, allmächtigen Gott der Bibel. Dann kommt man natürlich mit der Prophetie in Schwierigkeiten, denn tatsächlich setzt zuverlässig sich erfüllende Prophetie einen allmächtigen Gott voraus, einen uneingeschränkten Herrscher über alles, was geschieht, heute und in Ewigkeit. Nur weil Gott der Allmächtige ist und über Raum und Zeit steht, kann er uns auch in absoluter Zuverlässigkeit sagen, was in Jahren, Jahrzehnten oder auch Jahrtausenden vom Standpunkt des jeweiligen Propheten aus gesehen geschehen wird. Weil es im gesamten Kosmos in der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt keine Macht gibt, die ihn hindern könnte, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Das erfüllt zugleich uns Christen, die wir uns als Gotteskinder und in seinen väterlichen Armen geschützt und geborgen wissen dürfen, mit einer großen Zuversicht. Wir wissen, es wird nie der Augenblick eintreten, in dem unserem himmlischen Vater die Zügel entgleiten würden. Er wird bis zum Ziel alles so ausführen, wie er es sich vorgenommen hat, wie es unserem Heil und seiner Ehre dient. Und so finden wir allein im Propheten Daniel über 200 prophetische Aussagen, die sich bereits exakt und durch historische Quellen nachweisbar erfüllt haben. Und wir finden bei Daniel viele weitere, deren Erfüllung vermutlich sehr nah bevorsteht. Nun hat die biblische Prophetie naturgemäß zwei ganz besondere Schwerpunkte. Zum ersten das Kommen des menschgewordenen Gottes zum Heil der Welt, zum Heil. Das ist bereits vor 2000 Jahren geschehen in Jesus Christus, als er geboren wurde im Stall von Bethlehem. Und zum Zweiten, das ist der zweite Schwerpunkt, das Kommen Gottes zum Gericht über die gottlose Menschheit und zur Errichtung seines Friedensreichs auf dieser Erde. An diesem zweiten Ereignis, liebe Gemeinde und liebe Mitmenschen, sind wir sehr nah dran. Ein Gewitter kündigt sich ja häufig durch einen starken Wind an. Der kommt schon auf geraume Zeit, bevor die ersten Blitze zucken und der Donner kracht. Und dieser Winterendzeit bläst uns längst um die Ohren. So habe ich es vor 12 Jahren formuliert bei einem Vortrag über dieses Thema. Heute würde ich sagen, wir sind viel weiter. Wir spüren nicht mehr nur den Wind blasen, der das nahende Gewitter ankündigt. Wir sehen längst, spätestens seit 2015, die ersten Blitze zucken und die Donnerschläge der hereinbrechenden Endzeitkatastrophen hören verkrachen. Ich leite daraus keine Prognose ab, wie schnell sich alles vollends entwickeln wird, aber ich denke, jeder aufmerksame Christ spürt, dass wir einem hochdramatischen Punkt angelangt sind. Ich wage die Prognose, es wird sich in den kommenden Monaten, maximal wenigen Jahren entscheiden, ob sich noch einmal Menschen zum lebendigen Gott hinwenden und er uns noch eine Gnadenzeit schenkt auf dieser Erde, oder ob diese jetzt im Zeitraffertempo zu Ende geht und wir mit atemberaubender Geschwindigkeit dem Offenbarwerden des Antichristen und der Entrückung der Gemeinde unaufhaltsam entgegenrasen. Und wir werden in den weiteren Predigten sehen, wie nah wir an diesen Ereignissen schon dran sind. Gottes Wort sagt das ganz deutlich. Heute schauen wir nicht nach vorn, sondern zurück auf die bereits erfüllte Prophetie. Und beginnen mit dem ersten Kommen Jesu. Soweit ich weiß, wurde kein anderer Religionsstifter durch Propheten angekündigt. Das Alte Testament aber ist voll von Weissagungen auf Jesus hin. Es gibt Autoren, die über 300 Prophezeiungen im Alten Testament anführen, die auf Jesus hinweisen und die sich in seinem Kommen vor 2000 Jahren bereits erfüllt haben. Ich will einige wenige davon erwähnen. Da stehen die Weisen aus dem Morgenland vor Herodes. Hunderte, tausende Kilometer sind sie gekommen, sie haben seinen Stern gesehen und fragen ihn jetzt, den König Herodes, nach dem neugeborenen König der Juden. Den Herodes trifft schier der Schlag. Er ruft eilig die hohen Priester und Schriftgelehrten und fragt, wo soll der Christus geboren werden? Und die wissen die Antwort. Denn fast 750 Jahre vorher hat genau das Gott seinem Propheten Micha offenbart. Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Micha 5, Vers 1. Daraufhin gehen die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem. Dort finden sie den neugeborenen König der Juden. in der Krippe liegen, mit Windeln gewickelt und beten ihn an. Genauso, wie es Gott in seinem Wort vorhergesagt hat, 500 Jahre, 750 Jahre zuvor. Die Heilungswunder Jesu als Kennzeichen, dass er der verheißene Messias ist, kündigt Gott durch seinen Propheten Jesaja etwa an. Alsdann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zungen der Stummen werden Lob sagen. Jesaja 35, 5 und 6. Dass Jesus Kranke geheilt hat, haben selbst seine schlimmsten Feinde im jüdischen Volk anerkannt und bestätigt. Daran kann historisch überhaupt nicht der geringste Zweifel bestehen. Genauso wie Gottes Wort es gesagt hat. Und fast jeder von uns kennt den Bericht vom Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Exakt, wie es vorhergesagt war durch den Propheten Zacharia 500 Jahre zuvor, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf dem Füllen einer Eselin, Zacharia 9, Vers 9. Und die Erfüllung wird in Matthäus 21, 4 folgende berichtet. Zugleich wird hier deutlich, dass Jesus kein anderer als der lebendige Gott Jahwe ist, denn sieh, dein König kommt zu dir. Es gibt über dem Volk Israel keinen wirklichen König als den lebendigen Gott. In Zacharia 11, Vers 12, zwei Kapitel später, sind gleich drei Einzelheiten genannt, die genauso in Erfüllung gingen. Und sie wogen dar, wie viel ich wert bin, sagt der Herr. 30 Silberlinge. Erste Detail. 30 Silberlinge. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn. Dass die ins Haus des Herrn geworfen werden. Zweites Detail. Dass es dem Töpfer gegeben würde. Das dritte Detail. Für 30 Silberstücke hat Judas seinen Heiland dem Hohen Rat ausgeliefert und ihn verraten. Später wollte er dieses Blutgeld nicht mehr haben. Er wollte es dem Hohen Rat zurückbringen, aber der wollte es auch nicht haben. Da nimmt Judas das Geld und, was sagt die Prophetie? Und warf es ins Haus des Herrn. Genauso geschieht's. Jetzt hat's der Hohe Rat wieder vor Füßen liegen, will's aber nicht behalten. Und was macht er? Er kauft dafür den Töpferacker zum Begräbnis für die Fremden. Alles Matthäus 27 nachzulesen. Wie es Gott 500 Jahre vorher angekündigt hat, sie wogen dar, wie viel ich wert bin, 30 Silberlinge. Ich nahm die 30 Silberlinge, warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Bei der Kreuzigung schließlich teilen die römischen Soldaten Jesu Kleider unter sich auf. Es war römischer Brauch, dass das Hinrichtungskommando den Besitz, den der Todeskandidat bei sich trug, untereinander aufteilte. Da das Untergewand Jesu aber von hoher Qualität und aus einem Stück gewoben war, teilen sie es nicht, sondern würfeln darum. Genau das sagt Gottes Wort im Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Der heilige Rock von Trier soll der Überlieferung nach genau dieses Gewand sein, das sie nicht zerteilt haben, weil sie aus einem Stück gewoben war. Wir beten solche Gegenstände nicht an, da wird Götzendienst draus und rauben Gott die Ehre. Aber wir dürfen uns aus geschichtlichen Gründen daran freuen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie greifbar Gottes Handeln in dieser Welt oft ist. Und es spricht in der Tat historisch einiges dafür, dass zumindest der Rest an Originalfasern, die am Trierer Rock noch vorhanden sind, zu diesem Gewand gehören, das unser Herr Jesus einst als Untergewand getragen hat und um das die Soldaten unter seinem Kreuz gewürfelt haben. Um sicher zu gehen, dass er wirklich tot ist, stechen ihn die römischen Soldaten mit der Lanze in die Seite. Das hat Gott in Zacharia 12, Vers 10 vorhergesagt, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Dieser Stich mit der Lanze in die Seite Jesu wird zugleich zu seinem Erkennungszeichen für den endzeitlichen Rest seines Volks. Wenn Christus möglicherweise schon bald wiederkommt, dann wird der winzige Rest des Volkes Israel, es wird nur ein winziger Rest sein, der die Endzeitgerichte Gottes überlebt haben wird, der wird nach oben sehen. Siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn durchbohrt haben, sagt auch Offenbarung 1, Vers 7, genauso wie Sacharja 12, Vers 10. Dann in diesem Augenblick wird der Rest des Volkes Israel erkennen, dass sie 2000 Jahre zuvor ihren Messias ans Kreuz schlagen ließen und dass sie all das Leid, das sie in den vergangenen 2000 Jahren erleiden mussten, durch diese Tat selbst auf sich geladen haben. Auch dieses Leid hat Gott im Alten Testament unzählige Male angekündigt. Wir sind in der Predigtreihe über die biblische Heilsgeschichte oft schon dem begegnet. Wenn sein Volk hartnäckig auf gottlosem Wege bleiben würde, dann würde er es aus dem verheißenen Land vertreiben und unter alle Völker der Erde zerstreuen lassen. Zum Beispiel schon in 3. Mose 26, die Verse 31 bis 33. Und ich werde eure Städte zur Öde machen, die doch die Verheißung haben, Land zu sein, in dem Milch und Honig fließt. Wenn es unter dem Segen lebt, aber jetzt unter dem Fluch, will Gott sie zur Öde machen und euer Heiligtum, nämlich den Tempel in Jerusalem, verwüsten. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Und 5. Mose 28, die Verse 64 bis 67. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschender Augen, verschmachtender Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, also immer in absoluter Todesgefahr. Und du wirst dich fürchten Tag und Nacht. Der Herr sagt seinem Volk hier nicht nur eine Zerstreuung unter alle Völker der Erde voraus. Er sagt ihm zugleich voraus, dass es unter diesen Völkern heimatlos und in ständiger Angst leben wird. Und wir wissen, wie brutal sich das über 2 Jahrtausende hindurch durch viele Judenverfolgungen in allen Ländern dieser Erde erfüllt hat und bis heute erfüllt. Wenn wir nur an Paris und Berlin denken, wo Juden sich als solche erkennbar, etwa indem sie einen Kippa tragen, aufgrund eines verbreiteten, vor allem islamischen Judenhasses, sich kaum auf die Straße trauen dürfen. Diese Zerstreuung unter alle Völker stand zur Zeit Jesu allerdings noch aus. Aber hat sie nochmal prophetisch bestätigt, mehrfach. Zum einen im Gleichnis vom Weinbergbesitzer. Da sagt er den jüdischen Führern, wenn sie ihn, den Sohn Gottes, ablehnen und töten lassen, dann wird der Weinbergbesitzer, nämlich Jahwe, kommen und die Weingärtner sein auserwähltes Volk Israel umbringen und den Weinberg, das verheißene Land, anderen geben. Markus 12, Vers 12. Und in Matthäus 24 kündigt Jesus an, wie und wann das geschehen wird. Er verlässt gerade mit seinen Jüngern den Tempel Richtung Osten, möglicherweise durchs goldene Tor hinaus. Und er sagt zu ihnen, indem er auf den Tempel deutet, seht ihr das alles? Diese ganze Pracht und Herrlichkeit. Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und danach geht er mit ihnen durchs Kidron-Tal auf der anderen Seite hinauf auf den Ölberg. Der ist höher als der Tempelberg und man hat von dort einen hervorragenden Blick auf den Tempelberg und damals eben auch auf den Tempel, der noch stand. Und dort angekommen, fragen ihn die Jünger, sag uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wenn wir alle drei Evangelien, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21, die davon berichten, zusammennehmen, dann stellen die Jünger hier genau 4 Fragen. Erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Zweitens, was wird das Zeichen, dass diese Zerstörung des Tempels vorausgeht, sein? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und was ist das Zeichen der Vollendung dieses Zeitalters, der Endzeit? Die ersten beiden Fragen betreffen zugleich die Zerstreuung des Volkes Israels unter die Völker der Erde und damit den Beginn der Zeit der Nationen. Die beiden letzten Fragen betreffen das Ende der Zeit der Nationen mit der Wiederkunft Jesu und der Wiederherstellung des Volkes Israels. Zwischen den Ereignissen der Fragen 2 und 3 liegen also die rund 2000 Jahre der Gemeinde. Zunächst geht es also um die Frage, wann wird der Tempel und mit ihm die Stadt Jerusalem zerstört, damit verbunden das Volk Gottes aus dem verheißenen Land vertrieben und unter alle Völker der Erde zerstreut werden. In Lukas 21, Parallelstelle, gibt Jesus dazu einen ersten wichtigen Hinweis. Er sagt dort in Vers 12, vor diesem allem aber. Ganz wichtig, das Wörtchen vor an dieser Stelle. Vor diesem allem aber, nämlich bevor der Tempel zerstört wird und bevor die Zerstreuung des Volkes Gottes stattfindet, werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Jesus sagt voraus, das Erste ist, dass euch eure eigenen jüdischen Volksgenossen verfolgen werden. Markus 13,9, Parallelstelle, bestätigt das, denn sie werden euch an Synhedrien, das sind das ist der Hohe Rat, die Vorstandsgremien der Juden und an Synagogen, die jüdischen Versammlungsstätten, überliefern. Und tatsächlich ging die erste brutale Verfolgungswelle gegen die christliche Gemeinde von den Juden aus. Zum einen, dass sie die Gemeinde selber direkt verfolgt haben, zum anderen, dass sie die römische Obrigkeit aufgestachelt, aufgewiegelt, aufgehetzt haben, um die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Und der spätere Völkerapostel Paulus wirkte hier an vorderster Front mit. Stephanus wurde als erster Märtyrer von seinen eigenen Volksgenossen gesteinigt. Wir wissen von Paulus, wie er vor Königen und Statthaltern und vor dem Kaiser stand, genauso wie Jesus es vorhersagt. Das ist das erste Zeichen, das Jesus seinen Jüngern gibt, noch bevor der Tempel zerstört werden wird, die Verfolgung durch ihre eigenen Volksgenossen. Dann fährt Jesus fort in Lukas 21, Vers 20 folgend mit dem Hinweis, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe gekommen ist. Mit diesem Hinweis verbindet Jesus auch die Aufforderung zur Flucht. Er sagt, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte, nämlich in der Mitte der Stadt Jerusalem, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht dort, nämlich nach Jerusalem, hineingehen. Nicht dem Irrtum verfallen, Jerusalem ist eine mächtige, mit drei Mauern umgebene Stadt, die wird uneinnehmbar sein. Diesem Irrglauben sind viele aufgesessen, jämmerlich umgekommen, über 1 Million, sagt Josephus, weil sie gemeint haben, in der Stadt Jerusalem sicher zu sein, nach menschlicher Logik. Und Jesus sagt, nein, sie wird fallen, sie wird vernichtet werden, flieht, wenn er das seht, flieht. Als Antwort auf einen jüdischen Volksaufstand schickte Kaiser Nero einen seiner besten Feldherren, den Vespasian, der auch Britannien erobert hat. Dieser kreiste im Verlauf des Jahres 68 Judäa und die Stadt Jerusalem mehr und mehr ein. Dann kam eine Zäsur. Im Sommer 68 beging Kaiser Nero Selbstmord. Der große Feldherr Vespasian wurde von einem großen Teil des römischen Heers zum neuen Kaiser ausgerufen und er ging deshalb umgehend nach Rom zurück, um dort in der zentralen Hauptstadt seinen Anspruch auf den Thron durchzusetzen. Jerusalem blieb weiter von den Heerlagern umzingelt, aber der Krieg stockte. Und die Christen erkannten, dass jetzt genau die Situation eingetreten war, die Jesus vorhergesagt hatte. In Massen flohen sie jetzt aus Jerusalem hinaus und aus Judäa hinaus, vor allem nach Osten, nach Pella, jenseits des Jordan. Wie gesagt, das war an sich von der menschlichen Logik nicht zu erwarten. Jerusalem war eine mächtige, befestigte Stadt. Viele eigene jüdische Soldaten lebten darin. Aber Jesus hatte es ihnen gesagt. Und es ist nicht bekannt, dass auch nur ein einziger Christ bei der anschließenden Zerstörung Jerusalems umgekommen wäre. Weil die Vorhersage Jesu und seine Mahnung zur Flucht bekannt war und die Christen darauf vertraut und gehorcht haben. Beides gehört immer zusammen, Vertrauen und Gehorchen. Alle also, die der Prophezeiung Jesu Glauben schenkten, nutzten diese Kriegspause, um sich in Sicherheit zu bringen, um zu fliehen. Im Frühjahr des Jahres 70 traf dann der Sohn des Vespasian, der Feldherr Titus, ein. Die Kriegspause war zu Ende. In weniger als 4 Wochen durchbrachen seine Legionen die äußeren beiden 3 Mauern im Westen der Stadt und drangen in die nördliche Vorstadt ein. Mitte Juni wurde der Versuch, die Burg Antonia zu erobern. Kenner wissen, die liegt da nördlich am Rand des Tempelareals. Von den Heiden konnte das zunächst abgewehrt werden und deshalb ließ Anfang Juli Titus einen etwa 8 Kilometer langen Belagerungswall um den noch nicht eroberten Teil von Jerusalem errichten. Genau das hatte Jesus in Lukas 19 vorhergesagt. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und so weiter. Infolge dieses Belagerungswalles konnten keine Lebensmittel mehr in die Stadt geschleust werden. Darum ging es. Es ging nicht darum, dass die da nicht raus sollen, das hätten sie, sondern es ging vor allem darum, dass keine Lebensmittel unbemerkt in die Stadt mehr gebracht werden konnten, um die Bevölkerung, die mehr als 1 Million, möglicherweise bis zu 3 Millionen, die in Jerusalem waren zu dieser Zeit, mit Lebensmitteln zu versorgen. Jetzt sollten die ausgehungert werden. Und tatsächlich brach kurz darauf eine unvorstellbare Hungersnot aus mit katastrophalen Folgen. Die Menschen haben sich angeblich zum Teil gegenseitig aufgegessen, Frauen ihre Kinder und so weiter, weil sie nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Es dauerte noch 2 Monate, bis die römischen Truppen Jerusalem ganz erobert hatten. Der Tempel wurde in Brand gesteckt, die Stadtmauern Jerusalems geschleift. Nicht ein Stein blieb auf dem anderen, genauso wie Jesus gesagt hat. Der Staat Israel hatte damit aufgehört zu existieren. Vom Jahr 70 bis 1948 gab es keinen jüdischen Staat. Und die Juden sind in alle Welt verteilt, so wie es die Propheten mehrfach vorhergesagt haben. In dieser Zeit erleben die Juden immer wieder Verfolgung und Unterdrückung. Genau das hat Gott vielfach vorhergesagt. Jeremia 29, Vers 18. Und ich jage ihnen nach mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit der Pest. Und ich mache sie zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde, zum Fluch und zum Entsetzen und zum Gezisch und zur Schmach unter allen Nationen, wohin ich sie vertrieben habe. Ohne all das Böse, das Menschen dem Volk Gottes angetan haben, damit zu entschuldigen. Gott sagt aber damit zugleich, dass es seine Werkzeuge sind, die er gebraucht, um sein Gericht an seinem Volk über 2 Jahrtausende hindurch zu vollziehen. Weil sie keine handwerklichen Berufe ausüben konnten, waren sie vielfach als Kaufleute und Geldverleiher tätig. Auch das ist im Wort Gottes vorhergesagt, 5. Mose 15, Vers 6. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du aber wirst dir nichts leihen. Das jüdische Volk wurde leider zum Fluch der Völker, eine Nation der Finanzeliten. Zumindest ein Teil des jüdischen Volkes. Genau wie Jeremia 29, Vers 17 es sagt, zum Fluch unter allen Nationen. Es gilt leider heute für die christliche Kirche ganz ähnlich wie fürs Volk Israel. Das Volk Israel, das den Geboten Gottes vertraut und gehorcht, sollte ein Segen für die Nationen sein. Genauso wie die Kirche, die Gemeinde Jesu, die dem Volk, die dem Wort Gottes vertraut und gehorcht, ein Segen für die Völker sein soll, das viele einlädt. Aber das abgefallene Volk Israel, das den Geboten Gottes nicht vertraut und nicht gehorcht, wird zum Fluch für die Nationen. Gottes Wort erfüllt sich in allen Details ganz exakt. Es gilt leider für die christliche Kirche genauso. Wir sehen es in der Offenbarung, die Hure auf dem Tier ist die abgefallene Christenheit, trunken vom Blut der Heiligen. Die Kirche, die eigentlich Segen für die Völker sein sollte, wird zum größten Fluch der Menschheit in ihrer Gottlosigkeit. Trotzdem hat Gott sein Volk über 2 Jahrtausende hindurch bewahrt und als Volk erhalten. Trotz aller Bosheit seines Volkes bis zum heutigen Tag bewahrt er ihm Liebe und Treue. Allein das ist ein weltgeschichtlich einmaliges Ereignis und ein überwältigender Beweis für die Zuverlässigkeit der Bibel und ihrer Vorhersagen. Der berühmte Friedrich der Große hatte einen ebenfalls sehr berühmten General, den überzeugten Christen Hans Joachim von Zieten. Viele kennen diese Episode, dass König Friedrich der Große eines Tages nun seinen General von Zieten fragt: Nennen Sie mir einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und General von Zieten war gewiss, ihm diesen Beweis liefern zu können und antwortete: Kurz und knapp, Majestät, die Juden. Allein die Tatsache, dass Gott sein Volk über 1700 Jahre damals in der Zerstreuung durch alle Nationen bewahrt hat, war für Zieten ein beeindruckender Beweis für die Existenz Gottes. Dabei hat von Zieten die vorläufig beeindruckendste Erfüllung bezüglich Israels noch gar nicht erlebt, dass Gott nämlich vorhergesagt hat, dass er sein Volk am Ende der Zeit wieder zurückführen wird ins verheißene Land. Aber dies und vieles mehr, was nun aus der früheren Zeit und der damals erfüllten biblischen Prophetie in unsere Tage hineinführt und in das, was bald geschehen wird, kommt in den folgenden Predigten zu diesem Thema. Heute will ich schließen mit der herzlichen und dringlichen Einladung: Lest Gottes Wort. Jedes Wort davon ist wahr und wird ganz exakt in Erfüllung gehen, so wie es das seit Jahrtausenden tut. Setzt euer Vertrauen ganz auf den allmächtigen Gott. Er ist der himmlische Vater, voller Liebe und Treue zu denen, die ihm vertrauen und gehorchen. Er ist auch der Sieger über alle Mächte der Finsternis. Und es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis wir ihn als strahlenden Sieger in Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Und darauf sollten wir möglichst alle in unseren Herzen vorbereitet sein. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir immer wieder nur staunen können, wie zuverlässig, wie wahr sich dein Wort erweist durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch. Wir können es in Archäologie, in Geschichte und in vielen anderen Bereichen sehen, auch an unserem eigenen Leben. Und dass sich doch noch in diesen Tagen viele Herzen dir öffnen, auch wenn wir wissen, die Macht Satans versucht, die Menschenherzen zu verschließen vor dir und vor deinem Wort. Und er hat viel Erfolg damit gehabt. Wir wollen dich anflehen: Schenk uns noch mal eine Zeit der Gnade, in der du diese Mauern der Verblendung, die Satan aufgerichtet hat vor dem Denken der Menschen, indem du sie niederreißt und durchbrichst, und sie dich und dein Wort doch noch einmal erkennen, sich vom Bösen abwenden und dir, dem lebendigen und allein wahren Gott, zuwenden, dass sie das Heil erkennen, das du in Jesus Christus erkannt hast, vollbracht hast. Und wir bitten dich auch für die Obrigkeiten in unserem eigenen Land, in den übrigen Ländern und Völkern Europas und der ganzen Erde, Herr. Viele werden geleitet vom Bösen. Wir sehen es gerade in diesen Tagen. Sie suchen nicht das, was ihren Völkern dient. Sie suchen nicht das Wohl der Menschen, sondern sie richten sie in gräulicher Weise zugrunde. Aber du kannst uns wieder Obrigkeiten, Regierungen, Herrschende schenken, die wirklich das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen suchen. Aber du wirst es nur tun, wenn wir zuallererst unsere Hoffnung auf dich richten und unsere Hilfe vor allem bei dir suchen, unser Leben mit dir wieder in Ordnung bringen. Darum wollen wir dich bitten, dass es doch noch viele, viele tun. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.